Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Heinrich Pachel. Gastgeber Jochanan Schelliem. Heinrich Pachel, anerkannter Spezialist für vertrauensstörende Maßnahmen, seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne. Früher wurden altgediente Politiker nach Brüssel abgeschoben. Wo finde ich heute altgediente Kabarettisten?
Altgediente Kabarettisten gibt es ja nicht. Der Kabarettist ist durch seinen Beruf bedingt immer jung. Nehmen wir mal einen ganz alten Kabarettisten, der jung geblieben ist, Dieter Hildebrandt. Ist der alt, wird er abgeschoben, der lässt sich nicht abschieben, der sitzt, der steht, der redet, der freut sich. Der Kabarettist hat ja eine Lebensaufgabe und der Politiker, der wiederholt sich.
Wo war Heinrich Pachel in den 70ern?
In den 70er Jahren habe ich politisches, satirisches, politisches Theater gemacht, weil ich im Unterschied zu Matthias Belz immer als Linker, in Anführungszeichen, ja, man war ja links, die Position vertreten habe, dass es keinen Sinn hat, wenn man als Kleinbürger, so nannten wir uns ja damals, die Arbeiterklasse, das waren ja unsere Partner, dadurch unterstützt, dass man, ohne sich ihr der Arbeiterklasse zu erkennen zu geben, so tut, als ob man zur Arbeiterklasse gehören würde, sondern ganz offen sagt, ich bin jetzt studierter, halbakademischer, geistiger Mittelständler und vertrete mit euch eure Sache. Das ist viel direkter. Und deswegen habe ich diesen Weg, der sich ja auch bei den meisten, auch bei Matthias Belz mit großen biografischen Schmerzen, als Irrweg herausgestellt hat, bin ich diesen Weg nicht gegangen.
Heinrich Pachel, jedes Szenemagazin würde Sie sofort als Kölner Urgestein ankündigen. Geboren sind Sie aber ganz woanders, in Nordrach.
Ja, ich bin im Nordschwarzwald geboren, in Freiburg aufgewachsen und fühle mich eigentlich als Badener. Da ich aber seit 1971 in Köln lebe und in Nippes seit 1975 den Stadtteil mit anderen rette und darüber auch viele Dinge zu erzählen weiß, hat man dann den Begriff einmal geprägt in irgendeiner Kritik, Kölner Urgestein, was vermuten lässt, ich wäre ein Kölner, ich bin aber Kinderkölsch und darf eigentlich auch ja nicht Kölsch sprechen.
Und Badisch können Sie nicht mehr?
Ha, Badisch kann ich immer, das ist das Großstadtbadisch von Freiburg, das ist doch gar kein Problem, wenn ich mit dem Zügle über Karlsruhe rüberfahre, wo ich noch so sing-sang-mäßig spreche und komme in Freiburg an, dann bin ich sofort drin.
Ja, sind Sie denn nicht im Badischen jetzt endlich auf der Siegerstraße und müssten wieder Badener werden, weil die Energiewende von Baden-Württemberg aus eingeläutet werden wird?
Ja, im Prinzip ja. Nun gibt es ja, was die Bundesländer verbinden. Also damals gab es ja bei Freiburg den Protest gegen den Versuch, in Wiel am Kaiserstuhl ein Kernkraftwerk zu bauen. Das Ähnliche war aber auch hier am Niederrhein. Ich sage nur, der schnelle Plutoniumbrüter in Kalka. Und da haben wir gedacht, wir hier in Köln wohnen, wir unterstützen die, aber selber ist es unsere Aufgabe, in Kalka, wo dieser schnelle Brüter hinkommen sollte, bei Kalka dahin zu gehen. Und der ist ja dann genauso wie in Wiel auch nicht gebaut worden. Insofern ist das was Verbindendes. Und wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen eine rot-grüne Regierung, allerdings keine grün-rote, aber eine rot-grüne, da sind schon Verbindungsstücke da, sodass man sich wechselseitig freuen kann.
Der Erfolg ist der Feind des Kabarettisten. Wenn alles in Harmonie aufgeht, was will man dann noch bemängeln?
Man muss ja auch nichts bemängeln. Wenn alles toll ist, braucht man es ja nicht bemängeln, sondern kann es loben, vielleicht dann vor der Gefahr warnen. Es wird nicht immer so bleiben. Nun ist der Lauf der Welt aber so, dass es, weiß Gott, nicht hundertprozentig überall gut ist. Selbst wenn es uns gut geht, ist ja gut, dass es uns gut geht, dann blicken wir doch, früher Vietnam, Dritte Welt, Afrika, jetzt Nordafrika, die ganzen Umwälzungen, Revolutionen. Man hat ja immer was zu sehen, zu analysieren, aufzuarbeiten und mitzuteilen.
Wo wird aus dem Badischen, aus dem kleinen badischen Bub ein Kabarettist?
Das sind die Enttäuschungen, wie es bei vielen Kabarettisten ist, des Lebens. Das ist das moralische zu kurz kommen, das idealistische Sehnen und Trachten. Das ist im Grunde nicht landsmannschaftlich gebunden. Das ist die Freude dann auch an einer bestimmten sarkastischen Zuspitzung, am Frotzeln, So kommen viele Dinge zusammen. Im Grunde gibt es da keine genaue Schiene. Kabarettist ist ja kein Lern- und Lehrberuf. Man kommt da irgendwie hin. Ich bin ja erst relativ spät Kabarettist geworden. Wir haben ja damals, das war die Theatergruppe Der wahre Anton, da haben wir uns nicht als Kabarettisten empfunden, sondern als Leute, die Polittheater gemacht haben. Satirisches Polittheater, komisches Polittheater, volkstheatermäßiges Polittheater, aber eben nicht Kabarett.
Wann war das?
Das war 70, 71. In der ersten Fassung so bis 74 und dann er starb da wie so viele Gruppen. Und dann haben wir ihn wieder aufgemacht als Zweierkombination, Richard Rogler und ich, 1978.
Kabarett war in den 70er Jahren nach 68 die erste Form der Übertragung von Sit-ins, von politischen Debatten auf die Bühne. Es gab sehr viele Gruppen, die, ob sie jetzt gesungen haben oder das als Szenen vorgetragen haben, auf der Bühne mit den politischen Inhalten gearbeitet haben, für sie ansonsten demonstriert worden ist.
Das ist vielleicht etwas zu differenzieren. Also in den 60er Jahren und 68 gab es im Grunde immer noch das ganz traditionelle Kabarett, Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Komödien Düsseldorf, die Stachelschweine, die man ja im Fernsehen sah, beispielsweise Lach- und Schießgesellschaft. Da saß damals der CDU-Mann Gerhard Schröder, Innenminister, Außenminister oder Erich Mende im Parkett und dann wurden Witze gerissen und dann war Gegenschuss und dann sah man, wie er sich kaputt lachte. Das war ein sehr, würde ich mal sagen, angepasstes Kabarett, das mich damals überhaupt nicht fasziniert hat. Nach der sogenannten 68er-Revolte gab es eigentlich erstmal gar kein Kabarett. Da gab es linkes Kabarett oder Szene-Kabarett. Da gab es Musikgruppen, Flo de Cologne und so weiter, Tonsteine, Scherben. Kabarett gab es erst Ende der Mitte der 70er Jahre. Die drei Tornados, Karl Napps Chaos Theater, die dann aus der Szene für die Szene auch selber hochnimmt, da gearbeitet haben und dem etablierten Kabarett, wie gesagt, Standard Lach- und Schießkomödien, dem wir es entgegengesetzt haben.
Das ostdeutsche Kabarett kam jetzt in dieser Aufzählung gar nicht vor.
Nein, das haben wir in der Form auch so gar nicht wahrgenommen. Das hat uns auch im Grunde gar nicht interessiert. Also Distel oder Akademik, also die kann ich nur vom Hören sagen. Man kannte ganz früher natürlich die Insulaner mit Professor Quatschny als Frontstadtkabarett. Sehr lustig und ziemlich reaktionär. Das war im Grunde damals so das Einzige. Dann gab es Neuss und Biermann in ihrer Begegnung als ein Versuch, da Brücken zu schlagen. Aber sonst war die Wahrnehmung sehr rudimentär des DDR-Kabaretts.
In Berlin hat sich aus dem Reichskabarett von Volker Ludwig später das Krippstheater entwickelt. Matthias Belz war die politische Bühne auch zu klein. Er war dann froh, als er auf andere Bühnen konnte, den Tigerpalast mit groß machen konnte. Wie war das bei Heinrich Pachel?
Mir hat das im Grunde gereicht. Also wie gesagt, wir hatten ja Theater gemacht. Meine Leidenschaft war auch immer das Theater. Und als Kabarettisten, also auch in der zweiten Fassung, das waren Antons, wie gesagt, das Duo Rogler-Pachel, da waren wir eigentlich auch noch nicht so richtig Kabarettisten, sondern wir haben, das war erstmal so ein Unterschied, ein Thema gehabt. Das erste Programm, was wir zusammen hatten, hieß Rezepte gegen Richter. Das zweite war Absanierung, also da ging es um Großsanierungsvorhaben am Beispiel der Kölner Südstadt und des Stollwerk. Geländes, also es war immer mit dem Anspruch oder mit dem Interesse, das als Theater zu machen. Und wir haben dieses Stück Absanierung auch als Koproduktion mit dem Kölner Schauspielhaus erstmal aus der Taufe gehoben. Also das war schon mal eine größere Bühne. Kabarett entstand dann erst durch die Atomisierung. Also jeder Architekt will mal einen Stuhl machen und jeder Kabarettist oder politische Satiriker will mal ein Solo machen. Und wenn man das erstmal gemacht hat, dann ist man schlecht resozialisierbar und da entsteht dann eben Kabarett.
Conny Littmann hat auf der Bühne Ralf König später im Comic Tabus gebrochen, also den Schwulen die Gesellschaft geöffnet und gesagt, wir sind da und zwar nicht nur in den Hinterzimmern. Was wollten denn die Kabarettisten? War das die Unterhaltung zum Pausensnack?
Also es gab zwei Aspekte oder Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt war natürlich die Kritik des Kapitalismus in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen hier in der Bundesrepublik, also Lohnausbeutung und so weiter, Lehrlingsausbildung und die ganzen Mängel. Dann auch die Frage neue Heimat zum Beispiel, Unterstützung von Mieterinitiativen und auf der anderen Seite Dritte Weltproblematik, Vietnam, Apartheid in Südafrika. Das war das eine. Das ging im Grunde von der eigenen Person etwas weg. Und dann kam Mitte der 70er Jahre Drei Tornados, Karl-Nabs-Chaos-Theater und eben Conny Littmann, Lilo Wanders, Gunter Schmidt, das war die Theatergruppe oder Formation Brühwarm, die haben sich jetzt selber oder ihre eigene Problematik aufs Korn genommen. Das erste Programm von, vom Karl-Nabs-Chaos-Theater hieß Szenen aus der Szene. Die Drei Tornados haben von Anfang an hauptsächlich die linke Szene selber zum großen Teil zum Thema gemacht. Das war sozusagen ein neuer Aspekt, der kam aber erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre hoch. Anfang der 70er Jahre ging es auch Flo de Cologne so um knallharte Konfrontation mit den Erscheinungsformen der Ausbeuter.
Ich habe gemerkt, dass in den Pressemeldungen, dass in dem spärlichen Pressematerial, ist ja sehr verblüffend, wie wenig es über einen deutschen Medienmacher und Kabarettisten in den Archiven gibt, dass alle Biografien bei Ihnen im Alter von 36 beginnen, nämlich mit der Zusammenarbeit mit Richard Rogler 1979. Hat es da eine Phase gegeben, wo Heinrich Pachel etwas Anständiges hat werden wollen, also Architekt, Journalist, irgendetwas, womit man ganz normal und unscheinbar seine Brötchen verdienen kann?
Nein, das lag daran, dass linke oder satirische Theater, Rote Rübe gab es damals in München, oder auch Theaterwehr Brandheide, Gorleben, das als Thema, dass sie von der Presse gar nicht beachtet wurden. Noch als wir, der Rogler und ich, 80 den Kleinkunstpreis bekamen für das Stück Absanierung, da stand im Kölner Stadtanzeiger nichts drüber, im Kölner Express, der Boulevardzeitung hier, stand ein Dreizeiler drin. Das war noch nicht wichtig. Als wir damals in der ersten Formation vom Wahren Anton 1973 beim Ford-Streik gespielt haben, da kamen wir einmal in die Presse, weil da wurde uns vorgeworfen, wir wären am Rande der Geschmacklosigkeit, hätten wir uns bewegt. Also da gab es überhaupt keine Wahrnehmung. Das liegt nicht daran, dass man sich jetzt geändert hätte, sondern die Presse, das Fernsehen, auch der Rundfunk haben es nicht wahrgenommen. Und das kam dann erst später, als sie gemerkt haben, da ist Quote drin. Und am Anfang der Drei Tornados war es auch bei denen in ihrem Selbstverständnis so, dass sie gegenüber dem Fernsehen und dem Radio sehr ablehnend waren, weil sie gesagt haben, das ist ein bürgerliches Medium. Karl-Nabs-Chaos-Theater war da fortschrittlicher, die haben sofort die Gelegenheit ergriffen, wenn sie beim Hessischen Rundfunk mit unterstützt wurden, das mit aufzunehmen.
Die Drei Tornados haben später geklagt, dass nichts von ihnen gespielt würde im Radio, im öffentlich-rechtlichen Radio.
Ja, das ist auch richtig. Einerseits wollten sie nicht, dass sie da groß verheizt werden, und als sie da nicht gespielt wurden, haben sie mit Recht gesagt, so geht's aber auch nicht. Kann man jetzt paradox empfinden oder auch zwiespältig dialektisch.
Wurden die linksradikalen Bühnenarbeiter, wenn ich sie so fasse, mit wachsender Fruchtlosigkeit und steigendem Unterhaltungsfaktor wahrgenommen in den Medien?
In gewisser Weise ja. Also es kam ja dann so eine bestimmte Phase des Karikierens, des Parodierens. Strauß, Brandt, Schmidt, allerdings erst nachdem er nicht mehr Kanzler war. Also eigentlich erst mit Regierungsantritt von Kohl war da eine große Welle von über die Parodisten von Akzeptanz darüber Freude zu erzeugen beim Hörer. Es gab allerdings schon ziemlich früh großartige Kollegen, die selber früher Kabarett geschrieben haben und dann Kabaretthistoriker wurden, wie Volker Kühn, die auf Schallplatten da schon früh Kompilationen gemacht haben. Strauß, Kohl, Schmidt weniger, glaube ich, was ist Kanzler, auch Filme gemacht haben, um da parodistisch tätig zu sein.
Strauß gilt heute als Urgestein, wenn wir einen Bogen zu heute schlagen. In was für einer Zeit bewegt sich Heinrich Pachel heute?
Ja, ich meine, es hat keinen großen Sinn, natürlich auf die zurückzublicken, dass man sie nicht mehr hat. Das ist ja das große Lamento, weil wir haben jetzt ja andere Politiker, Figuren oder Funktionsträger oder Charaktermasken, wie man früher gesagt hätte und heute wieder sagen sollte. Das sind die Pofallas, das sind die Röttgens und das sind die von der FDP Lindners und Röslers. Aber die sind natürlich auch spannend, also diese rein glatten Funktionsträger. Und da kann man jetzt zwei Haltungen einnehmen. Die eine Haltung ist, man putzt sie runter, das haben sie auch verdient, aber das bringt auf die Dauer nichts, denn sie werden ja bleiben und setzen den Trend und haben die Macht in der Hand und ziehen die Fäden. Die andere Richtung wäre, sie fröhlich zu analysieren, wie sie funktionieren, obwohl sie so altglatt sind, obwohl sie im Grunde Ekelpickel erzeugen, wenn sie dauernd in den Talkshows auftreten, aber trotzdem eben an der Macht sind. Und das bleibt spannend. Also eine Charaktermaske wie Franz Josef Strauß, den man ja ganz schnell parodieren kann, das ist eine leichte Sache, oder Wehner. Aber jetzt wird es eigentlich richtig spannend, diese anscheinend blassen Figuren, die sie ja im Kern nicht sind, die irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie es klappt. Warum es klappt.
Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Harald Schmidt zum Beispiel, der auf drastische Weise immer politische Zusammenhänge karikiert, abstürzt, dass das nicht mehr gefragt wird und stattdessen junge Comedians, nennt man sie ja auch, die Hallen füllen, die dann einen Gastarbeitertyp, einen Migrantentyp darstellen und den in allen Eigenheiten durchexerzieren.
Also dem würde ich in bestimmten Punkten widersprechen. Es gab ja mal die große Mode der Comedians und da schien das politische Kabarett als Opas Kabarett an die Seite gedrängt zu sein. Das hat sich aber schon seit ein paar Jahren vehement geändert, weil es ist ein großes Interesse da, politische Kabarettisten zu erleben. Das zeigt sich auch durch den Erfolg von früher Scheibenwischer, dann jetzt Satiregipfel oder auch Mitternachtsspitzen oder vor allen Dingen auch die ZDF-Sendung Neues aus der Anstalt und Matthias Deutschmann oder Georg Schramm oder Volker Pispers. Volker Pispers füllt in München den Zirkus Krone mit 5000 Leuten, macht reines politisches Kabarett. Also da ist ein großes Interesse da. Bei Harald Schmidt wird es ein bisschen so sein, dass er eben diese Mischform macht. Er bleibt ein Comedian mit einem aufgesetzten Zynismus und versilbert politische Themen mit kleiner Münze. Und das wird dann auf Dauer wahrscheinlich langweilig, weil für die einen ist er zu wenig Comedian, da kommt dann zu viel Politik, da muss man zu viel nachdenken. Für die anderen ist er als politischer Kabarettist zu unbedeutend, weil er zu viel Quatsch da hineinsülzt. Also das ist sein persönliches Schicksal, aber solange er genügend Geld damit verdient, wird er ja zufrieden sein.
Wir sprechen nachher darüber, nach der ersten Musik, was Heinrich Pachel gelernt hat von den verschiedenen, mit denen er auf der Bühne stand, Richard Rogler, Matthias Belz. Wie heißt auch ein Titel von Freddie Quinn, der lange im Giftschrank verschwunden ist, Heinrich Pachel? Warum haben Sie den ausgesucht?
Das ist das berühmte Lied, das damals noch vor 68 in die Charts gedrückt wurde. Wir, ihr, wer bietet euch die Zukunft im Leben? Wir, wer lungert herum ohne Sinn und Verstand? Wer hat seine Zukunft noch nicht erkannt? Ihr, ihr, ihr. Auch wir tragen Bärte, auch wir zeigen Härte, auch wir gehen manchmal zu weit. Also das war in der Erhard-Zeit, da gab es ja die Sing-Out-Bewegung aus Amerika, Erhards Ausdruck von den Pinschern. Und da hat Freddie Quinn sich einbinden lassen mit diesem super Song, den er selber in den Giftschrank brachte, weil er sich über den Inhalt geärgert hat und geschämt hat. Die Toten Hosen haben dann vor ein paar Jahren in ihrem Album Rote Rosen dieses Lied gecovert und diese Coverversion ist großartig. Uns hat das damals sehr viel gebracht, Anfang der 70er Jahre. Wir haben das dann bei einem Stück über den Fordstreik etwas umgebaut als Lied des Werkschutzes von Ford. Und deswegen ist dieses Lied eigentlich für mich in der Geschichte meines kabarettistischen Wirkens sehr wichtig und es ist auch notwendig und sinnvoll, es wieder ins Bewusstsein zu heben.
Wir von Freddie Quinn, hier jetzt von den Toten Hosen.
Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir. Wer hat den Mut für euch sich zu schämen? Wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen? Wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor jede Achtung verlieren? Wir, wir, wir.
Der Freddie Quinn-Titel von den Toten Hosen. Heinrich Pachel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Jochen Anschelium Gastgeber. Heinrich Pachel, 1979 beginnt eine Phase von Duos, die Heinrich Pachel eingeht mit Richard Rogler, bis 2 und 3 Jahre erstmal. Da sind Sie 36 Jahre alt und haben eine Bühnenlaufbahn ja schon hinter sich. Richard Rogler, was haben Sie von dem gelernt? Wie sahen da die Programme aus?
Also man muss sagen, die Zusammenarbeit mit Richard Rogler kam dadurch zustande, dass er auf mich zukam. Er war ja Mitglied des Kindertheaters Ömmes und Eumel und die waren...
Das hieß wirklich so?
Ömmes und Eumel, ja. Das war ursprünglich ein Theater von Studenten aus Würzburg, die sich dann professionalisiert haben, nach Bayer Leverkusen gingen, dort auch gesponsert wurden, in Köln wohnten. Und Kindertheater ist ja nur nicht was auf Dauer. Und die hatten uns damals in unserer ersten Formation Der wahre Anton als Theatergruppe gesehen in Würzburg und fanden die Art und Weise, wie wir feste Szenenbestandteile mit Improvisation verbunden hatten, um konkret auf die aktuelle Situation oder auch auf die Stimmung des Publikums oder auch da Zwischenrufe einzugehen. Also das fanden die faszinierend. Und da hat der Richard gesagt, Heinrich, hast du nicht Lust, dass wir was zusammen machen? Ich selber hatte 4 Jahre im Grunde von Fernsehfilmmacherei, Dokumentarfilm und Features gelebt. Und
worüber?
Das waren im Wesentlichen soziale Probleme, also Stadtentwicklung, Mieterinitiativen, Arbeitsamt, Reportagen, Sozialreportagen, kann man sagen, Dokus. Und da, ich kannte den kaum, haben wir spontan beschlossen, wir unter dem alten Label Der wahre Anton nehmen das wieder auf. Ohne dass es jetzt überheblich klingen mag, ich habe erstmal von Richard Rogler gar nichts lernen können. Es war ja, auch das soll jetzt nicht überheblich klingen, eher umgekehrt, dass er wissen wollte, wie diese Art und Weise, die er damals gut fand, wie die funktionierte. Und wir haben damals eben, das erste Stück hieß Rezepte gegen Richter, ein durchgehendes Programm gemacht, auch viel auf der Straße gespielt, auch in Knästen gespielt, auch eben mit großem Anteil an Improvisation. Das ging dann so weit, dass wir immer Zuschauer auf die Bühne geholt haben, sodass die meisten Leute, die das kannten, sich schon in die hintersten Reihen verdrückt haben. Das haben wir dann später nicht mehr gebraucht.
Warum haben die sich verdrückt?
Ja, weil es feucht wurde. Blöd ist, wenn man auf die Bühne geholt wird und da zur Schau gestellt wird. Oder wir haben es zwar nicht bösartig betrieben. Also ich will damit nur sagen, wir haben improvisiert, aber einen klaren roten Faden, eine Argumentationslinie verfolgt. Aber das war erstmal im Grunde eine Wiederaufnahme aus meiner Sicht von dem, was ich früher gemacht hatte. Eben jetzt erstmal als Zweierformation. Das ging dann auch weiter, weil da hatten wir schon früher dran gearbeitet als erste Formation. Das waren Anton in den frühen 70er Jahren über Stadtsanierung, die ganzen Korruptionsmechanismen, Vertreibung von Arbeitnehmerschichten und Ausländermietern in die Vorstädte. Also man nannte das damals qualitativer Austausch der Bevölkerung am Beispiel der Kölner Südstadt. Daraus ist dann das gemeinsame Stück Absanierung entstanden.
Geben Sie mir doch mal ein Beispiel für diesen Zusammenhang von Szenen und Spontanem.
Also das ist jetzt schwierig zu rekonstruieren. Wir hatten zum Beispiel ein Stück gemacht damals über den Ford-Streik. Der ist einfach auch Streik. Und da gab es ja nun unterschiedliche Ansichten, wer den Streik eigentlich aufgebaut hatte oder ob der Streik was nützt oder ob der Streik sinnvoll war als wilder Streik. Und da war die Improvisationsaufgabe dann abgefordert, wenn Leute Zwischenrufe gemacht haben. Das ist doch gar nicht so. Oder wie ist es denn bei uns? Oder auch, dass man ein Stück dann unterbrochen hat, wenn im Grunde das Bedürfnis des Publikums mehr dann darin bestand, jetzt nicht weiter sich was anzuhören, sondern über die Dinge zu diskutieren. Also bei so einem Stück wie Streik war das ganz offensichtlich. Oder wir hatten ein Stück gemacht über Lehrlingsproblematik. Das ist dann hauptsächlich auch bei der IG Chemie gespielt worden. Und da kam das ziemlich schnell oder oft in die Situation, dass diskutiert wurde. Und dann war es manchmal schwierig, den szenischen Faden wieder aufzunehmen. Also in dem Moment, wo die Inhalte präzise waren und in dem Maße, wie wir in der Lage waren, sobald sich irgendwas gerührt hat im Publikum, was interessant sein konnte, nicht immer war, als Zwischenruf, dass man dann unterbrochen hat, gesagt hat, also gerne, wir unterbrechen gerne, worum geht's, Kollege, Freund? Das war eine Herausforderung, die ich aber damals als Dramaturgie sehr gut fand, weil für mich war damals das Paradox, dass Theater eben im Unterschied zu Film leibhaftig gespielt wird, was nur eine banale Tatsache ist, dass bürgerliche Stadttheater aber mit der vierten Wand genau das nicht respektieren kann, weil da eine Arbeitsteilung da ist, der Regisseur, der Autor, und dann nach der Premiere sind die Schauspieler alleine gelassen und wenn sie das Stück verändern, ist das Schmiere, das ist sozusagen Tabu, während unsere Vorstellung von Theater war genau umgekehrt, dann geht es eigentlich erst richtig los und dann muss es dauernd verändert werden.
Da steckt viel Brecht drin, Verfremdungseffekt, Lehrtheater.
Ja, aber bei Brecht war ja keine Änderung während des Ablaufs. Also steckt einerseits Brecht drin, aber diese Sache war im Grunde mehr eine improvisative. Also das, was heute als Theatersport betrieben wird, das hatten wir damals schon gesehen. Das war 1970, gab es eine englische Theatergruppe aus London, Theatermaschinen. Die haben das perfekt vorgeführt, aber eben relativ inhaltslos, so wie es auch bei Theatersports ist. Da wird ein Thema vorgeworfen und dann wird mit bestimmten Clustern und bestimmten dramaturgischen Kleinformen improvisiert. Das muss man in gewisser Weise beherrschen, aber kompliziert wird es dann, wenn es um konkrete, differenzierte Inhalte geht. Eben die Darstellung eines Streiks oder der Misere in der Lehrlingsausbildung, jetzt mal als solche beiden Beispiele.
Ja, waren dann die Duos Privatisierungsformen oder der Abflug in die Professionalität? Denn mit Matthias Belz haben sich ja zwei gefunden, die schneller denken als reden konnten fast.
Oder umgekehrt, das weiß man bei Matthias Belz auch nicht genau. Weil der hat auch schnell geredet, dann hat er hinterher gedacht, dann war er überrascht und dann hat er gesagt, naja, so ist das, es ist halt nicht so einfach.
Waren dann die Duos Formen der Privatisierung, als die Bewegungen abgeebbt sind, 1986 Nein. mit Matthias Belz auf der Bühne?
Nein, kann man so nicht sagen. Das Ansinnen war ja eigentlich immer das Gleiche geblieben. Die Konzentration auf zwei ergab sich dadurch, nehmen wir mal Matthias Belz, hervorgegangen aus Karl Napps Chaos Theater, das waren 16 Leute. Wir haben ja zusammen ein Stück damals gemacht, eine Produktion, wir als wahrer Anton, die drei Tornados. Und die 16 Leute von Karl Napps Chaos Theater waren ungefähr 20 Leute. Das Programm hieß Valium, das war der Wahlkampf Helmut Schmidt gegen Franz Josef Strauß. Da haben wir gesagt, wir nehmen als Kabarettisten selber Stellung, sind da durch die Republik gezogen. Und da war das Schicksal von Matthias Belz, sein Ungenügen darin, dass er unter 16 Leuten nach seiner Ansicht und Wahrnehmung seine Möglichkeiten zu wenig zur Geltung kam. Deswegen entstand ja auch aus dem Karl Napps Chaos Theater, was eine Halbprofi-, Halbleinengruppe war, im Anspruch, dann der professionalisierte Ansatz des vorläufigen Frankfurter Fronttheaters. Und das hat sich dann auch wieder irgendwie, wie es ja oft so ist, man kennt das ja aus der Musik von Jazzgruppen, halbwegs aufgelöst. Und da entstand dann, weil wir uns ja schon sehr, sehr lange kannten, Matthias Belz und ich, dann in 2,5 Programmen das Duo Belz-Pachel. Aber die Professionalisierung war immer Absicht. Professionalisierung war ja immer autodidaktisch, weil, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, da keine klaren Vorgaben, akademische Vorgaben waren, wie bei Schauspielern, durch Schauspielunterricht, durch Dramaturgie und so weiter oder bei Musikern erst recht. Also man musste immer sozusagen sich mit den eigenen Haaren in das Professionelle reinziehen. Aber das Professionelle war immer Absicht. Das war schon bei uns damals so, also professionell im Sinne, dass man das als Hauptberuf hat und davon auch lebt. Nur davon lebt.
Was waren das für Programme? Ich erinnere mich nur an das Feuerwerk, an das Sprachfeuerwerk von Pachel und Belz, wo die Witze einem reihenweise im Halse stecken geblieben sind.
Unser erstes Programm hieß Propheten, weil wir ja nicht die Zukunft weissagen wollten, sondern den Beruf des Kabarettisten in seiner Funktion nochmal überprüft haben. Was ist ein Kabarettist? Ein Kabarettist ist im Grunde einer, der sagt, das ist falsch, da klärt es, er sagt nicht, wo es lang geht, aber der sagt, das und das müsst ihr beachten. Und darauf sollte er mal achten und da lasst lieber die Finger weg. Im Grunde ist das ähnlich zum alttestamentarischen Propheten, der ja auch nicht sagt, das wird die Zukunft sein, Prophezeiung ausstößt, sondern in dem Fall dem Volk Israel die Leviten liest und sagt, wenn ihr euch alle zerbröselt, dann kommt ihr nie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Wann auch immer ihr zurückkommt, das kann ich nicht sagen, aber reißt euch zusammen, verdammt nochmal, und macht keinen Quatsch hier oder fangt nicht an zu heulen und nur noch zu jammern. Deswegen haben wir das Programm Propheten genannt, als andere Wahrnehmung oder Berufsbezeichnung für den Kabarettist, natürlich satirisch überhöht. Und das zweite war, unser zweites gemeinsames Programm hatte den Titel Das Geheimnis der Aktentasche. Das war nun ziemlich hochgestochen, weil wir beide uns mit dem damaligen Historikerstreit auseinandergesetzt haben. Also der Frage, soll man die faschistische Vergangenheit endlich beiseite lassen und vergessen oder muss man sich weiter um sie kümmern? Und die Aktentasche, die Titelaktentasche, das war die Aktentasche von Klaus Graf von Stauffenberg, die ja zwar explodiert ist, aber nicht ihren Sinn erfüllt hat.
Stammen aus dieser Zeit wunderbare Sätze wie Verschwörungstheorien stimmen nie, erklären aber viel oder der Karlauer ist der Gastarbeiter des Witzes?
Ich vermute mal. Also das eine ist von mir mit der Verschwörungstheorie, das über den Karlauer ist von Matthias. Das sind so begleitende Erkenntnisse.
Sind die denn entstanden, die begleitenden Erkenntnisse? In Studentencafés?
Nein, die sind, also Verschwörungstheorie ist ein Thema, Verschwörungstheorien, weil man ja überall, letztes größeres Beispiel ist, hat es den 9-11 überhaupt gegeben? Waren das überhaupt Al-Qaida-Leute? War es nicht der CIA und so weiter? Das ist ja eine ganz hochgestochene Verschwörungstheorie. Oder lebt jetzt Bin Laden wirklich noch? Oder ist er tatsächlich umgebracht worden von den Amerikanern? Also Verschwörungstheorien versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Natürlich immer mit dem Beigeschmack, dass das nicht stimmt, dass das hochgezockt ist und dass dahinter Panik steht. Aber letzten Endes ist die Verschwörungstheorie nichts anderes als ein wissenschaftliches Vorgehen. Man stellt eine Hypothese auf und verifiziert oder falsifiziert sie dann. Und das ist umgangssprachlich für mich immer dann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Verschwörungstheorie gewesen. Und mit Verschwörungstheorien kann man natürlich anders auf der Bühne arbeiten, als wenn man jetzt sagt, wir stellen mal eine Hypothese auf. Das ist eine Verschwörung, da steckt doch der dahinter. Hören wir doch auf, natürlich ist er das. Kann man doch dran fühlen, dann wird es natürlich irgendwie spannender.
Ging denn durch die Zusammenarbeit dieses Kölners Heinrich Pachel und des Frankfurters Matthias Belz nicht der Lokalkolorit verloren?
Nein.
Was war das für eine Zusammenarbeit? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Also es war eine sehr fröhliche Zusammenarbeit, weil wir denselben intellektuellen Spaß gehabt haben, die Dinge hochzuwerfen, zu gucken, wie sie zerplatschen oder zerspringen, wenn sie runterfallen. Und das Interesse, das gemeinsame eben auch war an relativ komplizierten Themen, die erstmal prima vista, also für das Kabarett gar nicht geeignet sind oder wo man sagt, das ist so gar nicht aufzubereiten. Und,
Beispiel?
Eben die Sache Historikerstreit, also völlig abstrakt. Oder was hat Stalingrad mit uns heute zu tun? Also da sind wir wirklich historisch, geschichtlich über die Dörfer gegangen, dass es bei uns selber im Gehirn geächtzt hat. Dazu kam noch der heiße Herbst.
1977.
Schleierentführung mit dazu. Wir hatten auf der Bühne einen Sarg, also das ging querbeet. Und wir hatten manchmal auch große Mühe, unseren eigenen roten Faden, den wir in ganz hellen Moment natürlich klar vor uns sahen, während der Aufführung wiederzufinden.
Die Presse jubelt ja, dass sie sagt, also bei Pachel ist der rote Faden wurscht, weil den kann man auch schwadronieren lassen und man weiß, es ist nicht wichtig, worüber er gerade spricht. Die Geistesblitze erhellen die Landschaft sowieso.
Das ist natürlich eine Unverschämtheit der Presse, weil ich habe einen ganz klaren roten Faden. Denn nur wenn man einen roten Faden hat, kann man schwadronieren über was man will, ohne sich zu verlieren, weil man immer wieder darauf zurückkommen kann. Man kann Exkurse machen, Fenster aufstoßen, Episoden erzählen, sagen, und jetzt, warum erzähle ich das, um... Jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, deswegen.
Jetzt können wir ein Geheimnis lüften. Matthias Belz kann nicht mehr widersprechen, er ist leider gestorben. Waren das geschriebene Texte oder haben Sie da Vorlagen gehabt und dann hat das Mundwerk den Rest erledigt und am Ende des Abends haben sich überlegt, ah, die Pointe war ganz gut, zwar nicht beabsichtigt, aber gut, dass wir drüber gestolpert sind.
Es waren zu 99% erstmal geschriebene Texte. Die haben sie natürlich im Verlauf der Auftritte und der Auftrittserfahrung verflüssigt, sodass, sagen wir mal, ab der 10. Aufführung der geschriebene Text nur noch zu 80% Relevanz hatte, weil dann eben die Eingebung kam und die Weglassung oder auch Umänderung der Reihenfolge und so und vor allen Dingen eben auch das Aufeinander eingehen können. Also beim Belz und mir war das so, wir konnten uns, wenn ein guter Karlauer von dem anderen kam oder eine gute Pointe von dem einen, mitten in der Silbe unterbrechen und sagen, bitte, oder sofort, oder gut, dann mache ich weiter. Also das war eigentlich sensationell in meiner Erinnerung und damals auch meiner Erfahrung. Wir haben uns immer sehr genau zugehört und hatten Spaß, dem anderen nicht die Pointe wegzunehmen, sondern durch einen Hinweis zu sagen, mach du weiter oder jetzt ich. Und so ging das.
Matthias Belz hatte so eine Qualtinger Nachfolgerfigur, einen faschistoiden Hausmeister, ja. Auf der Bühne oft dargestellt, von dem aus er die Welt, mit dessen Augen er die Welt betrachtet hat. Wie hat sich im Duo Belz-Pachel das entwickelt? Gab es da zwei Figuren, zwei Rollen oder waren Belz und Pachel dann privat mit ihrem Esprit, der da flottiert hat?
Also bei dem ersten Stück waren wir, bei Propheten waren wir im Grunde unsere alter Egos. Beim zweiten Stück, und da ist der Hausmeister, glaube ich, nur in einer Szene aufgetreten. Und bei dem zweiten Programm, dem Geheimnis der Aktentasche, da waren wir klare Rollen. Da gibt's den Stümper und den Stürmer, die gibt's in der Wirklichkeit. Stürmer ist der Michael Stürmer, ein Geschichtsprofessor, der in der konservativen Welt öfter Kommentare schreibt, dass es zum Erbarmen ist, wenn man die liest. Also ein Schwadronneur und Schwätze, das war die Rolle von Matthias Belz. Und ich war Stümper, das war der frühere Polizeidirektor von Baden-Württemberg. Stümper und Stürmer, der eine war sozusagen der Ideologe und der andere war der technokratische Stratege im Verfolgen von Linken, von angeblichen Terroristen. Mit diesem Duo Stürmer und Stümper sind wir damals aufgetreten. Das war für das Publikum nicht ganz erkenntlich, aber wir haben daraus unseren Honig gesogen.
Heinrich Pachel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kulturgastgeber Johann Schelljem. Heinrich Pachel, was für Erfahrungen haben Sie gemacht? Denn Sie sind nicht nur im Mainzer Unterhaus, in der Frankfurter Batschkap, wo man immer zu Hause gewesen ist und unter Gleichgesinnten gespielt hat, sondern Sie sind in irgendwelchen Diskotheken, wo ein paar Stühle aufgestellt worden sind und dann eine improvisierte Bühne war, über die Dörfer getourt. Zu Zeiten von Tschernobyl vor Leuten haben Sie gespielt, die vielleicht nicht immer Ihrer Meinung waren. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht auf den Dörfern?
Auf den Dörfern macht man eigentlich sehr gute Erfahrungen. Da sind Handwerker, sagen wir mal, in Franken. In Franken sind Handwerker, die sind der CSU. Und wenn man da jetzt irgendwas bringt über wirtschaftliche Zusammenhänge des einfachen Mannes, dann ist der fränkische CSU-Mittelstandsunternehmer unter Umständen ein viel genauerer Zuhörer, der mir hinterher auch auf die Schultern klopft und sagt, das haben Sie gut dargestellt, als im Vergleich Großstadtbürger, die ich jetzt hier überhaupt nicht diffamieren will. Linkes Publikum ist in Bausch und Bogen mal gesagt, in irgendeinem anerkannten Kabaretttheater in Köln, Mainz oder so, die achten auch darauf, aber die trifft das nicht so im Nerv. Und je genauer man bestimmte einzelne Aspekte bearbeitet, desto spannender wird es dann, bei Leuten die Resonanz zu hören, von denen man erstmal denkt, das sind jetzt nicht linke Parteigänger. Aber wenn es gut ist, wenn das Programm gut ist oder die Szenen gut aufgebaut sind, dann überzeugt die das. Selbst wenn sie am Schluss nicht der Meinung sind, sagen sie aber sportliche Anerkennung und das haben sie gut dargestellt.
Mit Matthias Belz haben Sie die zweite Hälfte der 80er Jahre verbracht, auf der Bühne und über die Dörfer.
Ja, das ist jetzt die zweite Hälfte, das ist ein bisschen zu viel.
86 bis 89.
Ja, also ein Teil der zweiten Hälfte.
Die drei Tornados sind in den 90ern zersplittert, das heißt auch gestorben zum Teil an AIDS.
Günter Tews hat ja immer klar zu erkennen gegeben, dass er AIDS-krank ist, dass der Tod absehbar ist. Ich weiß noch, der war hier bei den Mitternachtsspitzen eingeladen. Die drei Tornados waren bei den Mitternachtsspitzen, als Rogler sie machte, eingeladen. Da haben wir uns getroffen, das war 89 im November, in den Tagen, als die Mauer fiel. Und da saßen wir zu viert auf dem Kölner Fernsehturm. Das Restaurant drehte sich und Günter Tews erzählte, dass er gerade die Organisation bei den drei Tornados hatte und dann hätten Leute aus Düren angerufen, kommt ihr nochmal zu uns? Und dann hätte er Tews gesagt, nein, wir kommen nicht mehr zu euch. Wieso kommt ihr denn nicht mehr zu uns? Weil wir überhaupt nicht mehr zu jemandem kommen. Wieso, was machst du denn jetzt? Und dann hat er gesagt, was ich jetzt mache, ich sterbe.
Der war klar, der war drastisch.
Und da waren die geschockt und wir bekamen Lachkrampf, obwohl es ja sehr traurig war. Aber er ging in dieser Weise damit um.
Ja, Holger Klotzbach hat dann den Wintergarten in Berlin.
Nein. Doch. Beide, alle drei haben den
Wintergarten in Berlin, das Varieté, aufgezogen. Und dann gab es die nach der Wende mit der Schwemme der osteuropäischen Artisten aus den russischen osteuropäischen Zirkusschulen, gab es dann die Varieté-Bewegung. Aber Arnulf Rating hat dann mit Ihnen auf der Bühne gestanden, Heinrich.
Ja, wir haben da ein Duo gemacht und hatten ein Programm, das hieß »Wo andere beten«. Und dann haben wir uns aber als Duo nicht fortgesetzt. Und dann kam eben die Phase, von der ich schon sprach. Jeder Kabarettist muss einmal ein Solo machen und das war dann bei uns soweit. Und dann ist man für dauernde gemeinsame Programme nicht mehr so resozialisierbar. Wir haben dann aber zu fünft Matthias Belz, Arnulf Rating, Horst Schroth, Achim Kroning und ich dreimal Programm gemacht zu den Wahlen. Das war die erste gesamtdeutsche Wahl. Und da nannten wir uns Reichspolterabend. Das waren also Möglichkeiten, dann trotzdem wieder als Kollektiv zu arbeiten, aber punktuell und zeitlich begrenzt. Sozusagen so wie Action Painting, so Action Kabarett.
Bevor wir über die Gegenwart von Heinrich Pachel sprechen, Janis Joplin, Me and Bobby McGee?
Ja, aber es ist nicht die Fassung von Chris Christopherson. Er singt nicht, auch Janis Joplin, die es ja dann in die Chart brachte, singt es nicht, sondern singt die Culture Janis Joplin, eine großartige Sängerin von der Gruppe Cosmic Blue, Inge Sagemüller. Just another world, nothing left to lose, and nothing, that's why Bobby left me.
Inge Sagemüller von Cosmic Blue mit dem Janis Joplin, Kris Kristofferson-Hit Me and Bobby McGee. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Heinrich Pachel, Gastgeber Johann Schelljem. Heinrich Pachel, wie sieht die kabarettistische Landkarte der Bundesrepublik heute aus?
Die Zeit, wo die Comedians so stark im Vordergrund standen, die ist eigentlich vorbei. Das Interesse der Leute durch Krisen, durch Hartz IV, alles Mögliche, die ist doch da, über das Kabarett irgendwas zu erfahren, was zu kapieren. Oder anders gesagt, die Leute beschäftigt das politische Tagesgeschehen. Und wenn im Kabarett darauf eingegangen wird, erfreut sie das. Da sieht man ja dann, dass Harald Schmidt im Anfang seiner Late-Talk-Karriere politische Themen überhaupt nicht hatte und die er immer mehr dann hineingenommen hat, wie gesagt, mit kleiner Münze versilbert hat, aber er hat sie hineingenommen. Nicht deswegen, weil auf einmal politischer dachte er selber, ich rede jetzt nicht über seine privaten Vorlieben, sondern als Ententäner. Aber es schien für ihn wohl sinnvoll, das mit hineinzunehmen, um am Puls zu bleiben. Das zeigt bei diesem Symptom eben, dass das Interesse da ist. Und so Sendungen wie Neues aus der Anstalt sind ja richtig Kult oder eben auch Mitternachtsspitzen, wo ganz viele Leute vom Taxifahrer bis zum Professor, wo man sie auch immer trifft, also ich fahre ja viel Taxi, wo eine große Begeisterung, großes Verfolgen und eine genaue Kenntnis da ist, auch eben von politischen Kabarettisten.
Heinrich Pachel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Das ist aber eine sehr verblüffende Pointe, die der Ententrainer Heinrich Pachel jetzt hier präsentiert, nämlich in den Tagen, da Jugendliche in U-Bahn-Schächten Rentner und andere zusammenkloppen, also die ohnmächtige Wut in Tagen von Hartz IV, also Depression, in Tagen der Angst vor Fukushima, vor Atomkraftwerken, vor Vergiftungen. Da sagt Heinrich Pachel, das Interesse an politischem Kabarett, also die Lust über politische Zusammenhänge zu lachen, die hat sich verbreitet, die hat sich verstärkt. Das ist eine therapeutisch gesehen politisch positive Diagnose.
Würde ich auch so sagen. Also sagen wir mal Ängste, was kann man jetzt noch kaufen oder so? Oder wie wird es mit der Ethikkommission umgegangen? Was will die überhaupt und so? Und wenn da jetzt länger oder kürzer vorgebracht eine Pointe, eine leichte Entlastung bringt, dann wird das positiv aufgenommen. Das ist ja so, man denkt und denkt sich, ist das, was ich denke, überhaupt gut gedacht und bin ich da schon zum Ende gekommen? Das geht ja jedem so. Und der Kabarettist denkt ja bis zu dem Punkt, dass er es in eine Formulierung gebracht hat. Und ein Haupterfolg des politischen Kabarettisten ist ja, dass die Leute sagen, genau so habe ich mir das auch gedacht. So wie sie das ausdrücken, das ist gut. Also das Lob kommt dann, wenn das, was der Zuschauer oder die Leute des Publikums auch denken, aber sich so, weil das nicht ihre Aufgabe ist im Alltag, ist ja auch nicht ihr Beruf, nicht so in die Formulierung bringen müssen, wenn das in eine Formulierung gebracht wird, wo sie sagen, ja genau das, so schön, wie sie es gesagt haben.
Mit diesen güldenen Gedanken beschließen wir den Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Heinrich Pachel. Zu Gast heute Gastgeber Johann Schelljem. Und welcher Musik?
Das ist das Stück Macedonia von dem einzig wahren Blasorchester Kölns der dicken Luft. Das ist das, es gibt ja viele Blasorchester, aber sind das wahre Blasorchester. Ein Blasorchester ist dann ein wahres Blasorchester, wenn es marschiert. Nun, das tun auch Blasorchester von der Freiwilligen Feuerwehr. Aber dieses Blasorchester, dicke Luft, ist das Blasorchester, das seit Jahrzehnten bei der Mai-Demo immer vorangeht und wunderbare Musik macht. Und Macedonia eben mazedonisch.
Heinrich Pachel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Johann Schelljem Gastgeber. Danke, dass Sie da gewesen sind. Macedonia, das Oh, wie schön ist Panama-Lied von Heinrich Pachel auf HR2 Kultur.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.